freiwilliger Feuerwehrmann oder freiwillige Feuerwehrfrau zu sein, das ist vielleicht die sinnvollste Freizeitbeschäftigung der Welt. Das weiß ich und das wisst ihr. Darum helfen wir jetzt zusammen. Zeigen wir ganz Österreich, was wir drauf haben. Zeigen wir, wie vielfältig unsere Einsätze sind und wie spannend unsere Geschichten. Das geht mit dem Ö3 Podcast Award. Ich habe mittlerweile über 50 Stunden für euch Podcasts moderiert. Also nehmt euch bitte 30 Sekunden Zeit. Es dauert nur so kurz, versprochen. Nominiert den Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden jetzt beim Ö3 Podcast Award. Das geht sogar, während diese Folge weiterläuft. Den Link findet ihr unter blaulichthelden.at/podcastaward. Das geht bis Ende Februar jeden Tag einmal. Jede Stimme zählt. Und ich zähle auf euch. blaulichthelden.at/podcastaward. Also wenn in Zukunft irgendjemand funkt, Frage, Hörbarkeit, dann soll ganz Österreich antworten. Ihre Hörbarkeit ist sehr gut.
Blaulichthelden, der Feuerwehr-Podcast.
Diese Folge wird präsentiert von der TÜV Austria Akademie. Erlebt feurige Vorträge und aktuelle Themen am Brandschutztag. Jetzt anmelden unter www.tuv-akademie.at/brandschutz.
Das kommt wirklich nicht oft vor. Bei 21 Feuerwehren läuten die Pager und die Sirenen heulen. Aber der Einsatzort ist nicht in Österreich. Es geht über die Grenze. Jetzt sofort, keine Vorlaufzeit. Und der Feuerschein ist schon bis in den Bezirk Hollabrunn zu sehen. Wir schreiben das Jahr 2006. Viele fahren damals von Österreich nach Tschechien günstig einkaufen. Ganz besonders so kurz vor Weihnachten. Es ist der 20. Dezember. Tschechien ist zu dieser Zeit ganz frisch Mitglied der Europäischen Union, aber noch kein Schengen-Mitglied. Es gibt also immer noch Grenzkontrollen. Und so kurz vor Weihnachten, da steht man schon gut 1 bis 2 Stunden mit dem Auto an der Grenze. Gleich nach der Grenze ist auch schon die Excalibur City. Ende der 90er und Anfang der 2000er weit bekannt als Einkaufsstadt, als Duty-Free-Center. Alles imposant aufgezogen, eine Ritterburg mit rauchendem Drachen am Dach, ein Linienflugzeug, umfunktioniert als Restaurant. Und bis heute werden am Gelände auch immer noch Feuerwerkskörper verkauft. Damals war genau das der Grund für einen riesigen Brandeinsatz. Fast 200 Feuerwehrleute fahren damals mit dem Blaulicht aus dem Bezirk Hollabrunn über die Grenze. Es gibt natürlich eine österreichisch-tschechische Sprachbarriere. Aber auch die Schläuche passen nicht zusammen. Die Feuerwehr holt das Löschwasser im Pendelverkehr von zu Hause aus dem Bezirk Hollabrunn. Und in diesen historischen Einsatz tauchen wir heute nochmal ein. Damit Servus, Hallo und herzlich willkommen beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Ich bin Marcel Kilic und bei mir ist Brandrat Christian Lenninger, Abschnittsfeuerwehrkommandant in Retz und bei diesem Einsatz damals noch Hauptbrandinspektor, mit Anfang 30 frisch gewählter Feuerwehrkommandant in Retz. Christian, herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite.
Und wir sind heute zu Gast bei der Freiwilligen Feuerwehr Meilberg bei Hauptbrandinspektor Wolfgang Brunthaler. Heute Unterabschnittskommandant für Haugsdorf und KHD-Bereitschaftskommandant. Damals im Jahr 2006 noch Zugskommandant im Katastrophenhilfsdienst und in der Freiwilligen Feuerwehr Meilberg stellvertretender Feuerwehrkommandant. Wolfgang, herzlich willkommen und vielen Dank für die Gastfreundschaft.
Hallo, herzlich willkommen.
Was war das damals eigentlich für eine Zeit? Wie war das Feuerwehrwesen damals? Unsere Community ist ja quer aus allen Generationen. Bevölkerung, aktive Feuerwehrmitglieder, Reservisten genauso wie Hörerinnen und Hörer aus der Feuerwehrjugend. Die sind vielleicht sogar nach dem Jahr 2006 geboren. Also wie war das damals? Vor allem auch die Kommunikation. Keine Smartphones, kein Digitalfunk, kein Google Maps. Was war das für eine Zeit?
Eher eine ruhigere Zeit gegenüber jetzt. Medial natürlich nicht so weit. Schon eine sehr ruhige Gegend. Wir haben von der Grenze eigentlich nur mitbekommen durch die Grenzenöffnung, dass Excalibur eigentlich die Öffnung und viel Verkehr dort ist und halt die Leute sich in diese Region bewegen.
Und von der Kommunikation her, also wie ist denn damals alarmiert worden bei euch überhaupt?
Also wir haben in Retz die Pager-Alarmierung gehabt und sind auch konkret zu den Einsatz auch mit einem entsprechenden Durchsagetext alarmiert worden. War dann an und für sich im Feuerwehrhaus noch die telefonische Ausrückmeldung übers Festnetz, also damals noch nicht übers Handy, übers Festnetz da sind eben dann eher die ersten Infos gekommen und wir hatten eigentlich die Anweisung, dass wir nur mit einem Tanklöschfahrzeug ausrücken sollen zu diesem Einsatz. Es war natürlich spannend, weil es kurz vor 18 Uhr die Leute alle von der Arbeit saßen. Ich habe das Feuerwehrhaus sicher mit 40 Kameraden voll gehabt und habe dann gesagt, na jetzt wird's lustig, jetzt kann ich denen beibringen, dass man nur mit einem Tanklöschfahrzeug ausrücken. Aber dann gesagt, bleibt mal bitte trotzdem im Feuerwehrhaus, weil wir wissen nicht, was da drüben los ist. Und erst bei der Anfahrt dann rüber, Höhe Südmeerer Denkmal, wenn man dann reingesehen hat zur Excalibur City, hat man eben gesehen, das Ausmaß des Brandes, dass das wirklich ein Vollbrand war. Und ich habe dann gleich per Funk den restlichen Fahrzeuge von uns, sprich zweite Tanklöschfahrzeug, Drehleiter, Atemluftkompressor, alles nachgefordert, weil sich das bei der Anfahrt schon abgezeichnet hat, dass das eben ein großer Einsatz wird.
Wolfgang, bei euch waren ja auch schon, man kann sagen, Rauchzeichen.
Ja, bei uns war die normale Sirenen, Fernsteuerung, Alarmierung, Tankwagen durch Großbrand Excalibur City. Und schon auf der Bundesstraße, auf der Anfahrt Richtung Haugsdorf, hat man eigentlich schon wie ein Atombild, sage ich, große Flammen gesehen, was da wirklich los ist. Für uns war das halt natürlich nicht zum Einschätzen, was ist wirklich dort passiert. Ist noch in Österreich, ist schon in Tschechien. Und wir sind mit einem Tanker, mit unserem ERLF 2000 und mit einem VW-Bus mit den Leuten eigentlich dorthin gefahren.
War das der erste Grenzübertritt für euch im Einsatz oder ist sowas schon mal vorgekommen davor?
Also für uns war es der erste grenzüberschreitende Einsatz. Also feuerwehrmäßig waren wir noch nie in Tschechien.
Ja, bei uns war es der zweite, aber das war eine Tätigkeit, wo wir Unfallfahrzeug über die Grenze gebracht haben. Aber in der Dimension war das absolut Neuland für uns alle.
Damals war ja ein bewachter Grenzübergang. Das ist ja nicht wie heute. Also damals, Anfang der 2000er, wenn du da Pech gehabt hast am Samstag, da ist man im Stau gestanden.
Kilometer lang tanken, Zigaretten war das Wochenende Highlight für die ganzen, sagen wir, Bereich Wiener der Städte. Ne? Für uns damals, für die Feuerwehr natürlich keiner kontrolliert, ob er einen Pass mit hat für Feuerwehreinsätze, war für uns natürlich schon. Wir dürfen rüberfahren und hoffen, dass wir nicht bei der Grenze stehen, aber das war alles freie Fahrt, also die Grenze war offen und wir sind einfach rübergefahren nachher natürlich. Ne?
Aber auch die Grenzbeamten, die haben ja gesehen, was auf der anderen Seite los ist.
Es war von denen war bekannt, also dass da drüben was größeres Schadensereignis ist und wir sind durchgewunken worden einfach. Das.
Wir bekommen eine Frage über Instagram vom Severin von der Freiwilligen Feuerwehr Aschach an der Steyr. Wie funktioniert denn die Alarmierung da eigentlich, Österreich, Tschechien? Was war die Besonderheit da?
Ich denke, dass die tschechischen oder die angrenzenden Orte, die Landeswarnzentrale bei uns eigentlich kontaktiert haben. Da drüben ist ein Großband und wir sind über die Sirenenfernsteuerung eigentlich intern von Niederösterreich alarmiert worden, nach Tschechien zu fahren, Excalibur. Für uns war das eigentlich ganz, ganz normal. Also Tschechien, sage ich jetzt einmal, die sind umgefahren, aber wie das landesmäßig geregelt ist, haben die mir nicht gewusst oder wie das, die Alarmierung von Tschechien rübergekommen ist. Also wir haben nichts gewusst, wie das also gekommen ist.
Bei uns ist im Nachhinein dann kommuniziert worden, dass ein Manager von der Excalibur City den Eindruck hatte, dass so von den tschechischen Seiten das nicht erfolgreich ist, der Einsatz. Und der hat aber Kontakte in Österreich gehabt und hat da eben über private Kontakte an die Landeswarnzentrale das Ersuchen gestellt, dass wir das unterstützen drüben. Das war damals aber dienstlich, der Einsatz hat damals vom Landesfeuerwehrkommandanten freigegeben werden müssen. Der Josef Buchter hat den Einsatz damals freigegeben und dann ist die Alarmierung abgesetzt worden an die Feuerwehren.
Wie heute Notruf, Landeswarnzentrale hat sogar einen Notruf und das ist, geht in die Landeswarnzentrale und die haben es halt rücksichert mit dem Landeskommandanten und haben es bei uns diese Rennen ausgelöst in der Grenze.
Was war der Alarmtext damals?
Tankwagen, Großbrand, Excalibur City, Tankwagen oder Wassertransport?
Ja, nein, bei uns ist alarmiert worden, Geschäftsbrand in Hartje und mehrere Tote im Gebäude. So war bei uns der Alarmierungstext über Pager. Und wie gesagt, wir haben dann eben die Weisung gehabt, nur mit einem Tankwagen, haben dann noch alarmiert, weil das absehbar war.
Ja, werden momentan die Augen dann groß, vor allem wenn man merkt, das ist eine Postleitzahl, die ist nicht bei uns im Ort.
Ja, es war damals hart, ich habe im ersten Augenblick eigentlich Rätsbach Richtung Znaim rüber gedacht, weil dann haben wir gesagt, Moment, Hartje ist ja da unten eigentlich und dann haben wir gewusst, in welche Richtung der Zug fährt.
Also zwischen den beiden Grenzen war das eigentlich, nach der österreichischen Grenze, aber vor der tschechischen Grenze.
Mhm. Also ich glaube, Excalibur City war für uns, wir sind da später alarmiert worden, als wir rätseln, Excalibur City war für alle Begriffe, die haben gewusst, das ist da drüben und das hat ja ist oder Grenze ist, Excalibur City, das war ein Begriff. Ne?
Mhm. Vielleicht für eine akustische Bildbeschreibung, die Szene damals, also das war eine ritterburgartige Duty-Free-Einrichtung mit einem überdimensionalen Drachen und einem Merlin sprechende Figuren, die dich begrüßen beim Reingehen, ein geairbrushedes Linienflugzeug, ein ausrangiertes, dieses Chat-Restaurant, also das war ein Restaurant da drin. Und bekannt war diese Gegend natürlich auch für Silvesterkracher, für Feuerwerkskörper. Wir schreiben den 20. Dezember 2006, das heißt, da ist Silvester schon in Sicht. Weihnachten steht vor der Tür, da fahren Menschen rüber, die gehen einkaufen, die holen noch ein paar Weihnachtsgeschenke. Viele, die nehmen sich auch noch Feuerwerksraketen am Heimweg mit. Und wo war das? Das war am Parkplatz, sind da die Silvesterkracher verkauft worden?
Vor den Einkaufsrundell oder Tempel eigentlich, dort sind Kracher, die Wochen vorher schon verkauft worden und auch mit, sagen wir mal, Probe, mit Sicht, dass man sieht, wie wirken die. Und dort ist das meiner Meinung nach entstanden, dass die ganze Palette oder mehrere Paletten einfach noch auf einmal gezündet worden sind, leider. Und das ist Richtung Einkaufshaus alles gesprungen, über Dach und über Eingänge und alles. Und dann hat der ganze Einkaufstempel einfach gebrannt noch.
Das sind schon auch Produkte, die in Österreich genau gesetzlich geregelt sind, nach dem Pyrotechnikgesetz. Christian, da bist du fachlich auch bewandert.
Ja, ich habe den behördlichen Fachkenntnisnachweis für Pyrotechnikklassen F3, F4. Natürlich ist es für mich als Sachkundiger immer wieder bedenklich, was da drüben verkauft wird, vor allem die Gefahr, die für die Menschen ausgeht, auch für die Umgebung. Also es ist einfach, es gibt nicht umsonst eine gesetzliche Regelung und entsprechend auch europaweit die Einstufungen und Kennzeichnungen, die da einzuhalten sind. Es wird auch das Euro, was in Europa verkauft wird, natürlich in China hauptsächlich produziert oder in den, im asiatischen Raum. Unterliegt aber dann für den Verkauf in Europa einer entsprechenden Prüfung, Typisierung mehr oder weniger. Und bei diesen Verkaufsständen, grenznahen Verkaufsständen, wird direkt die China-Ware verkauft und da ohne irgendwelche Fragen, ob es da irgendein Fachkenntnis oder Sachkenntnisnachweis gibt, gar nichts. Das ist,
wie der Wolfgang sagt, wenn du sehen willst, wie es ausschaut, dann zünden sie das an und demonstrieren es da.
Natürlich war die Menge ausschlaggebend. 3 Raketen hätten das Einkaufszentrum nie in die Luft gebracht. Aber wenn einmal eine ganze Paletten oder 2 Paletten mit hunderte Raketen auf einmal losgingen und in eine Richtung ballern und dann ist natürlich die Wirkung ganz anders.
Mhm. Im Internet findet man zu dem Einsatz gar nicht mehr viele Fotos und auch auf YouTube gibt es nicht viel. Wir haben Fotos organisiert, kann ich wirklich empfehlen, gerne reinklicken, während ihr diese Folge hört, unter blaulichthelden.at/Folge-81. Da gibt es dieses ganz plakative Bild, das ist so ein Aufsteller, da steht drauf, Raketenverkauf ums Eck, 10 Meter und ein Pfeil nach links. Wir haben in der 50. Folge hier bei Blaulichthelden auch eine Folge über Unfälle mit Feuerwerkskörpern und Böllern aufgenommen, mit dem Chefermittler damals im Landeskriminalamt Niederösterreich, Chefinspektor Erich Rosenbaum, Spezialist für Brand-, Sprengstoff- und Explosionsdelikte. Also er beschreibt diese Szenerie auch sehr genau. Punktuell vermehrte Kontrollen am Weg zur Grenze, weil man schon gewusst hat, in dieser Zeit, da wird sehr viel Material nach Österreich eingeführt. Ja. Wir bekommen eine Frage vom Jonas von der Freiwilligen Feuerwehr Wartberg an der Krems. Hattet ihr da die Sorge, dass es da zu weiteren Explosionen kommt? Jetzt auch mit puncto Pyrotechnik. Also es hat ja auf 30 Fahrzeuge letztendlich haben diese Brände übergegriffen. Also es war eigentlich eine unglaubliche Brandlast. War das eine Sorge, dass da noch Feuerwerkskörper irgendwo herumstehen?
Also ich glaube, von den Pyrotechnik-Artikeln, also ich persönlich habe keine Angst mehr gehabt. Natürlich, was ist in den Geschäftsgebäuden alles gelagert und was wird dort für eine Ware verkauft und gibt es da Gasflaschen oder andere Sachen. Heraus war er nicht mehr, der Brand. Die Autos sind schon zum Teil ausgebrannt gewesen, da kann sich nicht mehr entwickeln mehr. Pyrotechnik war schon weg, die hat er ja verschossen eigentlich, diese ganzen die Raketen. Aber nur, was trifft man im Gebäude drinnen an? Das war eigentlich meine größte Sorge. Das ganze Dach ist aus Glas und Fassaden ist Styropor, also eigentlich so Poppendeckel-Format, sage ich mal. Und was ist in die Geschäfte alles drinnen? Was lagert da? Das weiß ja keiner. Ne?
Wie ist der Einsatz abgelaufen dann vor Ort? Was habt ihr da in Erinnerung?
Ja, wir haben es einmal organisiert, weil erster Schritt, einmal Löschwasserversorgung herstellen, hat sich eben herausgestellt, dass aus den Hydranten kein Wasser herauskommt. Haben wir erst später dann erfahren, dass diese Drucksteigerung für die Hydranten elektrisch, also mit Pumpen passiert und die waren zu der Zeit nicht mehr zur Verfügung. Wir haben dann herausbekommen, dass ca. 200-300 Meter nordöstlich Löschwasserreservoir existiert, haben dann dort entsprechend KLFs hingeschickt zur Löschwasserversorgung, Errichtung von Saugstellen, und haben dann mit entsprechend langen Leitungen für die ersten Tankwegen und so weiter Löschwasserversorgung hergebracht. Parallel dazu ist dann eben ein Pendelverkehr mit Tankwegen eingerichtet worden, die halt nach Österreich herübergefahren sind, tanken. Und nachdem wir den Schritt mit der Löschwasserversorgung sichergestellt haben, haben wir dann die Brandbekämpfung umfassend begonnen. Ja, und im Prinzip auch parallel dazu versucht, das Kontakt oder Kommunikation mit den tschechischen Feuerwehrleuten herzustellen. Das war recht eine lustige Geschichte. Ich habe dann einen Kameraden gefunden, der in Österreich gearbeitet hat, den ich kennt habe vom Segen her. Mit dem war dann eine Kommunikation am Anfang möglich. Und den habe ich mir ein bisschen zur Seite genommen. Also, du bleibst jetzt bei mir, dass wir dann miteinander kommunizieren können. Ja, beim zweiten Mal umdrehen war der Geschichte. Hat sie uns mehr oder weniger dann wieder in den Stich gelassen. Es hat sich dann herausgestellt, dass von der Berufsfeuerwehr Znaim ein junger Offizier dort ist, der von tschechischer Seite her mehr oder weniger dann der Einsatzleiter da war. Der hat natürlich kein Wort Deutsch können, wir leider auch kein Wort Tschechisch. Ich habe dann mit den irgendwie rausgebracht, weil ich eine persönliche Bekanntschaft mit dem Chef vom integrativen Rettungswesen auf tschechischer Seite, das war der Major Zdeněk Porubka, da war ein persönliches Bekanntschaftsverhältnis da und ich habe dann irgendwie versucht, dem klarzumachen, dass es gut war, wenn der Porubka zum Einsatzort kommen könnte. Der hat am Anfang geblockt, heute nichts Dienst, das hat er rausgebracht, aber es ist dann, hat sich dann doch durchgesetzt und der ist dann im Endeffekt nach einer halben, dreiviertel Stunde an Einsatzort eingetroffen und das war dann unsere Schnittstelle zu den tschechischen Feuerwehrkameraden. Mhm. Und ab da war dann auch wirklich eine zielführende Zusammenarbeit möglich. In der Zwischenzeit ist dann auch unser Bezirksfeuerwehrkommandant gekommen, da muss ich offen und ehrlich sagen, also da war ich in dem Moment, wie ein Josef gesehen habe, ich war noch nicht so glücklich, meinen Bezirksfeuerwehrkommandanten zu sehen wie in diesem Augenblick. Und ja, im Endeffekt ist dann noch zu späterer Zeit auch noch der Landeskommandant, der Buchter Josef, eingetroffen. Aber da haben wir die Lage eigentlich schon im Großen und Ganzen stabilisiert gehabt und schon erste Löscherfolge haben sie schon eingestellt. Ja.
Muss man auch sagen, Bezirksfeuerwehrkommandant, damals Oberbrandrat Josef Vierdenkranz, war damals schwer krank und ist als Einsatzleiter, als Bezirksfeuerwehrkommandant da über die Grenze gefahren. In der Zwischenzeit leider auch schon verstorben.
Ja, man, Josef ist uns sehr leid, weil das war wirklich ein prima Bezirksfeuerwehrkommandant, der das mit Fördern und Fordern sehr gut beherrscht hat. Also.
Und es ist auch eine Aufgabe, weil du sagst, du warst noch nie so froh, einen Bezirksfeuerwehrkommandanten zu sehen. War das der größte Einsatz in eurem Leben vielleicht auch?
Eine Dimension auf jeden Fall.
Ja. Und auf jeden Fall, ja. Wenn wir mit über 100 Feuerwehrkameraden auf österreichischer Seite, du hast, glaube ich, irgendwas von 80 gesagt, was von der tschechischen Seite war, die Dimension war natürlich schon gewaltig. Ne? Momentan stehst du dort, bin 2005 Kommandant geworden, 2006 bist du dann mit so einem Schadensszenario konfrontiert. Also das war schon eine Herausforderung, muss ich sagen.
Also Anfang 30 warst du damals.
Ja.
Also das ist ein Rieseneinsatz, wo man glauben möchte, da möchte man ganz vorn dabei sein. Vielleicht eh ja, aber wer übernimmt dann die Verantwortung? Ja, dann spricht man die Sprache nicht. Das ist außerhalb des österreichischen Staatsgebietes und viele Probleme bis zum Löschwasserthema. Da war dann ein Pendelverkehr oder wie ist das dann passiert?
Das hat sich dann entwickelt aus der Situation heraus. Wir haben natürlich mit diesen Leitungen, die wir von den Reservoir gelegt haben, nicht alle Fahrzeuge versorgen können. Und wir haben aber einen immensen Bedarf gehabt an Löschwasser und dann ist eben parallel dazu dieser Pendelverkehr errichtet worden.
Tankwegen von uns, von Österreich, haben eigentlich das Wasser uns braucht. Wir haben nicht immer Schlauch weg und wegfahren selber mit dem Tankwagen, sondern haben sie das Wasser bringen lassen. Ne? Und für mich war das am Anfang, du hast halt eigentlich, bis der Bezirkskommandant gekommen ist, also eigentlich so einen Rücken oder Unterstützung gehabt, dass als Junger dort vor einem großen Einsatz ist, ist zwar schön, aber trotzdem haben wir nicht gewusst, es ist live, es war ein Großbrand heiß und sind Leute drinnen, was kommt auf die zu? Ne? Und wir haben dann den Einsatz halt alle am Anfang alles selbstständig gemacht, ne? Weil wir ja mit den Tschechen nicht kommunizieren haben können, was ist wirklich. Ne?
Hubrettungsfahrzeuge waren ja auch nicht viele vor Ort, die Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr Retz und der Hubsteiger der Tschechen.
Genau, genau. Und die Tschechen sind mit ihren Tankwegen oder Feuerwehrfahrzeuge gekommen, überaltert alles und natürlich mit uns nicht kompatibel und jetzt war mir jeder eigentlich selbstständig das gemacht. Ne? Mhm. Jeder versucht natürlich den Brand zu löschen und schauen, dass man irgendwie, wann Leute drin sind, rausbringt oder was macht man wirklich. Ne? Also.
Und Wissensstand da war ja noch, da sind vielleicht noch Leute drin. 500 bis 700 Personen waren zu diesem Zeitpunkt am Areal. Also es ist 18 Uhr am Abend, die Geschäfte da drüben haben länger offen, 4 Tage vor Weihnachten. Also da war Full House.
Ja, es sind so viele Leute, zum Teil schaulistig immer da umgerannt, die was halt auch vom Geschäft raus sind, weil es halt irgendwann einmal drinnen geracht hat, das Dach aber gefallen ist und keiner gewusst, ist wer eingeschlossen oder wir haben da kein, von innen Brand, haben die mir nichts mitgerückt, bis wir eigentlich nach dem Notenschutz reingegangen sind und gesehen, was ist wirklich drinnen, wo brennt es noch innen und Later hat von oben gelöscht und alle haben da aufgespritzt oder reingespritzt bei einem Fenster, aber keiner gewusst, wie schaut es innen aus.
Mhm. Und mit der Drehleiter euer Auftrag, der war selbst erklärend, keiner da, der was anschafft, wir haben eine Drehleiter so mit und es brennt.
So ist es, genau. Mhm. Und dann war es halt immer schwierig mit den Tschechen reden, kommunizieren, die sind natürlich Schleicher hin und her, nicht? Und dann aber die zum Teil für mich halt persönlich, also war es für mich wichtig, unsere Leute auch zum Schützen natürlich, weil wenn du verantwortlich bist für was, für so einen großen Einsatz und dann passiert was und dann stehst du alleine da, nicht? Und dann habe ich die angefangen, die Artenschutzträger eigentlich zu kommunizieren, zum Aufschreiben, wann gängen sie hin, wie viel gängen hin, wie viele Trupps sind überhaupt drinnen und was erkunden sind. Die sind natürlich einmal ohne Schlauch, ohne Wasser vorangegangen und haben geschaut, wie schaut es innen aus. Und die Berichtung halt notiert und dann sind wir draufgekommen, es liegt Unmengen an Glas, oft kniehoch durch das Dach und alles zerbrochen ist. Nicht? Und sie haben immer wieder gemeldet, es sind keine Leute, sie sehen keine Leute drinnen. Nicht? Es war für mich noch ein bisschen leichter, dass wir keine Verletzten mehr sind. Das Gebäude war nicht mehr zum Retten, also war die Erleichterung schon vor den Löscharbeiten auch natürlich. Nicht? Ich würde sagen, gezielt ausbrennen lassen, aber trotzdem, also keine Personen mehr drin sein. Mhm. Aber es waren ja Unmengen an Notenschutzträger unterwegs und für die heutige Zeit, muss ich sagen, ist damals schon eigentlich praktiziert worden, nicht immer das Sture, immer das eigene Gerät. Wir haben gewechselt, was wir Geräte gehabt haben, bis der Atemluftanhänger verrätst, war natürlich überlastet natürlich. Und wenn da jetzt einmal 30, 40 Leute mit Atemschutz gingen, da hast du nicht mehr geschaut, ist der Flaschen, kann ich es fühlen lassen. Wir haben Geräte genommen, Masken genommen lassen und sind einfach, was jetzt der Gang und gäbe ist, es gibt kein stures Tragen mehr von deinen Geräten. Ne? Ist damals schon eigentlich in Vorweg also praktiziert worden.
Ne? Aus der Not heraus, ja. Man muss auch sagen, das Atemschutzwesen hat sich natürlich in den letzten 20 Jahren weiterentwickelt und sehr massiv weiterentwickelt, aber zum damaligen Zeitpunkt war es innovativ, was wir gemacht haben in Wahrheit, ja.
Eigentlich jetzt eine spannende Metapher. Jetzt sagt ihr, man hat die Geräte durchgemischt, aber nur innerhalb der einzelnen Länder. Weil zwischen österreichischem und tschechischem Equipment hat ja nicht alles zusammengepasst.
Nein, haben wir nicht mehr probiert, weil das hat man schon gesehen, der Pest schleicht nicht passt bei Notenschutz. Hätte man ihn nie getraut, weil es ja nicht,
ist ja der eigene
Mann, kennst du das Gerät nicht und passt der Schlauch oder passt nicht oder hast ein Problem mit der Flaschen, drehst auf und die ganze Flaschen, der hebt oben ihre Raketen nachher, der Mann, also das geht halt nicht. Also das war ein Intent für die Feuerwehr. Ne?
Also mir ist das gar nicht so aufgefallen, dass tschechische Atemschutzgeräte Träger da gewesen waren. Ich habe nur einen, das war der Offizier oder irgendein Zugskommandant gewesen sein, der selber dann dauernd erkundet hat rundherum, den man ganz hat, die 4-Punkt-Masken, also oder 2-Punkt- oder 4-Punkt-Masken, was mit dem Helm verbunden werden, also nicht mit der Bebänderung, wie es wir hauptsächlich eingesetzt haben. Nein, Atemschutzgeräte von tschechischer Seite, auf das hätte man sicher nicht gedacht. Zumal ja wir bei uns, unser Standardvorgehen, Atemschutztrupp, 3 Kameraden, ich sehe in Fleisch und Blut und na, war eigentlich Sicherheit auf die Idee gekommen, das zum Versuchen. Ne?
Ich habe mir erst nachher auf die tschechischen Fahrzeuge angeschaut, das ist so ein System wie in Amerika, die stehen hinten oft oben auf so Trittbrillen, da sind Autokommandos bei uns gestanden und haben dort Schleich ausgezahlt, aber das ist jetzt mit uns nicht vergleichbar, sage ich mal.
Also die Kupplungssysteme, ich habe das recherchiert auch für jeden, der es ganz genau wissen will. Wir haben bei uns ja in Österreich und Deutschland die Storz-Systeme. Dafür gibt es auch eine deutsche Industrienorm, wo manche vielleicht sagen, muss alles reguliert sein. Aber in Tschechien auf der anderen Seite der Grenze, natürlich was damals, wie das System damals genau geheißen hat, was das damals war vor 20 Jahren, das traue ich mich auch nicht beurteilen. Heute ist es die DSP-Kupplung. Also es ist eine tschechische Variante der Storz-Kupplung. Aber es hat sowas wie ein Übergangsstück, ja, ein Adapter Österreich-Tschechien, das hat es ja nicht gegeben.
Nein. Auch zur damaligen Zeit waren unsere RLF 2000 war schon ein hochmodernisiertes Fahrzeug, sage ich. Die Tschechen waren vor der Grenzöffnung natürlich kommunistisch, da waren die Fahrzeuge halt noch schlechter benannt als wie unsere und die haben da kein einziges neues Auto eigentlich vorweg gehabt. Also die waren Jahre später drüben ins Neumann für so ein Fest von der Feuerwehr eingeladen und
ausgestellt. Sicherheitstag drüben,
ja. mit Polizei und Grenze und Feuerwehr, und dort haben eben gesehen, was die wirklich für eine veraltete Fahrzeuge haben oder damals schon gehabt haben. Und das hat halt mit uns gar nicht zusammenpasst, das Ganze.
Ne? Man muss ja sagen, das Feuerwehrwesen ist auch in Tschechien anders organisiert. Es gibt wohl in den einzelnen Ortschaften da so eine Art freiwillige Feuerwehr. Und da stehen aber alle der Berufsfeuerwehr Znaim. Und dann Znaim in der Hauptfeuerwache steht halt das ganze moderne Gerät, beziehungsweise auch ein schweres Gerät, der Hubsteiger zum Beispiel, der dann damals am Einsatzort gekommen ist und so richtig die Führung von den Einsatzkräften macht, die Berufsfeuerwehr. Da wird dann bei so Sachen ein Offizier hin entsendet, der dann die alle koordiniert und auch anschaut, was zum Tun ist drüben.
So wie es kein Übergangsstück bei der Kupplung gibt, eben die sprachliche Barriere, die habt ihr schon angesprochen. Auch die Zeit damals, ein Smartphone mit Google Translator, dass man sagt, die Basics, man schaut einmal nach, was, weiß ich nicht, was Schlauch auf Tschechisch heißt, das war ja nicht möglich. Handy vielleicht ja, aber war da überhaupt ein Handyempfang rund um die Grenze?
Also ich glaube, dass für uns von der Feuerwehr kein einziger ein Handy mitgehabt hat oder vielleicht noch gar nicht alle eins gehabt haben. Ob es Tschechien drüben, glaube ich, nicht so was ist, noch gar nicht so ausgebaut, dass es überhaupt funktioniert. Und die Sprache ist eigentlich, ganz ehrlich gesagt, mit Händen und Füßen, also hast du irgendwie halt verständigen, wenn du was braucht hast für ihn oder Unterstützung oder mitgeholfen, was bei Schlauch hat. Das war, wie sagen, also ein bisschen halt Englisch, aber das sind normale Arbeiter, die haben da nicht viel Englisch kennen oder genauso wie wir unser Schulenglisch, und mit Händen und Füßen haben wir sich halt ein bisschen verständigt.
Und ich glaube, da hat man aber schon teilweise ein bisschen den kameradischen, das hat man schon gemerkt, also, dass es wohl eingefleischte Feuerwehrleute da sind, auch bei den Freiwilligen wären. Weil die Handgriffe und so weiter, nicht? Das ist so mit Blickkontakt auch teilweise gegangen mit den Tschechen. Ja. Aber so richtig, dass man Führungsentscheidungen treffen kann, war unmöglich. Also
der Eindruck war, dass auf jeden Fall erleichtert sind, die Feuerwehrleute wie mir eigentlich mit einem Marder auftaucht sind oder laufend immer gekommen sind, die waren wirklich meiner Meinung nach vom Gesichtsausdruck erleichtert, dass das bei uns so professionell Obergrind ist. Also selbstständig geht ja von Auto arbeiten, Innenangriff mit Löschwasserleitung, also die waren da wirklich erleichtert. Ne? Die haben uns eigentlich geholfen bei den Schleichnachern eigentlich.
Und Wolfgang, Innenangriff, das war ja, du hast gesagt, du hast Atemschutz koordiniert dort. Was haben die Atemschutztrupps berichtet?
Ja, der erste Atemschutztrupp eigentlich, was reingegangen ist, habe ich halt, mein Befehl war eigentlich einmal nicht zu weit und zumindest einmal vorantasten, wie schaut es drinnen aus. Blickkontakt speziell nach oben, weil das hast du schon gemerkt, die Decke oder das ganze Glasdach ist von oben gefallen oder ist schon oben gefallen. Ne? Und halt, wie weit als man reingeht und dass man kurze Abschnitte macht, wo man schaut, sind da Personen oder was brennt drinnen, also und sind es ohne Löschleitung eigentlich vorgegangen, da hat man nur geschaut wegen Personen. Und dann, der nächste Trupp ist schon mit Löschleitung vorgegangen, hat natürlich Glutlöster gelöscht und Innenangriff gemacht. Und es war immer die Gefahr oder eigentlich immer der Blickkontakt nach oben, weil das ganze Glasdach eigentlich, irgendwann ist das rundgegangen und die sind rausgekommen, wie schon gesagt, also oft Knöchel hoch in die Glasscherben, eigentlich ist dort, ist man vorankommen eigentlich. Ne?
Da fragt uns auch der Max von der Freiwilligen Feuerwehr Lengris aus Bayern, Eigenschutz.
Also meine Aufträge waren es immer natürlich auf sich selbst, aber am meisten aufmerksam machen. Es klingt vielleicht, sage ich jetzt so dumm, wenn man sagt, okay, denk, wir müssen sie nicht extrem jetzt da aufreißen, wenn keine Personen mehr drinnen sind, dann sage ich mal, ist das Gebäude erledigt und kann keiner mehr einkaufen fahren und billige Zigaretten und was holen. Ne? War eigentlich der Eigenschutz für unsere Leute, war mir am wichtigsten. Nicht? Und habe jeden Truppführer immer gesagt, du, pass auf deine Leute und das drei.
Also, das war ja klar von außen, das ist ja total schade.
Das war nicht zum Halten. Und wir haben es eigentlich nicht mehr die Brandbekämpfung durchgeführt dann und natürlich mit dem Wissen dann, dass ihnen keine Personen mehr zum Retten sind, war das für uns auch klar, Rückzug und nicht mehr vor außen Angriff.
Wie die Fassade nachher schon runtergekommen ist, die Stuhlbohrfassade oder das Gittergerüst war sowieso klar, das Gebäude kannst du nicht mehr ausbrennen lassen oder halt, dass es nicht mehr raucht nachher, nicht, oder dass es halt in das, und dann war halt eben die Verständigung schauen untereinander, es sind keine Leute mehr, wenn jetzt der fünfte Trupp reingeht und hat schon das Gebäude angesucht und es sind keine Leute mehr drinnen, dann war klar, okay, und dann haben wir auch, muss man fairerweise sagen, nicht mehr die großen Löschangriffe von innen gemacht, weil das Dach, das Glas, bevor so Glasplatten runterfällt, dann gibt es Verletzungen und dann, was so ist, ist das Gebäude halt erledigt. Also das war,
ich muss ja sagen, es hat ja das, wie es bei uns aufgebaut ist, dass halt irgendwo nicht so eine Infrastruktur, wie es wir bei großen Objekten, bei Einkaufszentren kennen, keine Brandmeldeanlage, keine Brandschutzpläne da oder irgendwo, dass wir sie informieren haben können. Also mein Problem war am Anfang total, ich war da nie drüben vorher, ich habe das Objekt absolut nicht gekannt. Ja.
Brandabschnitte waren da überhaupt nicht.
Und jetzt hat es das nicht gegeben, ja.
Jetzt durch den Neuaufbau, wenn man jetzt, sage ich mal, umfährt und geht durch das ehemalige Gebäude, was jetzt neu ist, also jetzt ist schon der glaube ich, die Sicherheit ein bisschen. Das war halt der erste Aufbau von Ronny Säunig, also die wirtschaftliche Lage war halt extrem gut, nicht? Und der hat halt gebaut und vergrößert und das war halt ein rundes Gebäude und da waren Geschäfte drinnen und das verkauft worden auf der Fika Masse. Da hat keiner geschaut, ob da jetzt der Alarmanlage, also ein Brandalarm ist oder Brandsicherheit.
Da kann er krechen, dass das in dem Ausmaß passieren kann. Nicht? Ich meine, allein muss ich vorstellen, die ganze Fassadengestaltung, wie du zuerst beschrieben hast, nicht? Das war ja aus Styropor heraus geschnitten und dann lackiert. Also ihre hohe Brandlast durch das Styropor und in Österreich undenkbar von den Bauvorschriften her. Also das.
Und natürlich, Wolfgang hat gesagt, Shopping-Tempel, also es ist einfach ganz anders ausgeschaut, also was man das in Österreich kennt. Also es war damals, ich habe gesagt, Anfang der 2000er, da bin ich mit meinen Eltern noch rübergefahren, Schaumrollen holen und da war alles ja wirklich wesentlich billiger damals. Das ist ja die Situation jetzt nicht mehr. Diese 500 Besucher, waren die dann weg? Also hat das jeder erkannt, 3 Kilometer ging ein Wind, dass man da jetzt da irgendwo weggehen sollte? Oder ich meine, du hast gesagt, kein Smartphone. Ja, das ist auch der Grund, warum es jetzt so wenige Bilder gibt und auch die ihr bei uns auf der Website seht, die sind relativ klein, ja, also und es gibt auch wenig YouTube-Material dazu. Auf der anderen Seite war man damals vielleicht mehr schaulustig, weil man sowas ja vielleicht im Internet noch nicht gesehen hat, auf Instagram, wo ich durchscroll und ich sage, ich sehe einen Brand nach dem anderen und dann bin ich schon mal dort in der Nähe oder da rennt da jeder weg.
Also ich glaube eher, dass damals diese Schaulustigkeit in dem Sinn, das dürfte da jeder erkannt haben, dass da gefährlich ist. Also ich hätte nicht gehabt, den Eindruck gehabt, dass irgendwer sich da näher herantraut, weil er einfach jetzt da schaulustig ist, sondern das war schon so sehr imposant, auch für uns als Feuerwehrleute, die Dimension, was das gehabt hat. Ich glaube, da, entschuldige den Ausdruck, sogar der Dümmste gewusst, dass er dort jetzt nicht zuwegen sollte. Also das
war keine Behinderung für uns. Also die was rausgekommen haben, sind außer von den Gebäuden, das ist ja Dimension, weiß ich nicht, schätze ich, 800.000 Quadratmeter großes Liga, Gebäude, ja. Und das war Vollbrand. Also, da war es ja rundherum auch noch warm in dem Sinn.
Ja.
Und die haben sich halt verdünnisiert auf den großen Parkplatz hin, haben halt vor weit zugeschaut, was geschieht jetzt da nicht, aber behindert haben uns die nicht, weil denen war bewusst, was da los ist. Also, mein Eindruck war auf der Zufahrt, das hat extrem gewirkt wie ein großer Atompilz, wie man kennt von den Medien von früher, der Aufzeigen, so hat das genauso ausgeschaut. Das war ein Wahnsinnsbrand.
Und man hat auch, es war im Zuge des Brandes, war sogar ein Tscheche, der zugekommen ist, der hat mir aufmerksam gemacht, dass da daneben einen Erdgastank gibt. Und nachdem der aber vergraben war, war der nicht wirklich in Gefahr, aber trotzdem sind dann auch hergekommen, ja, da gibt es einen Erdgastank, also nicht, dass da was passiert. Ne? Also das hat sich dann schon im Zuge entwickelt. Ich meine, 4,5 Stunden waren wir in Einsatz drüben. Natürlich wächst es. Du hast bei jedem Einsatz eine Chaosphase. Dort war es natürlich ein bisschen länger, die Chaosphase, weil etliche Barrieren, Sprachbarriere, keine Pläne, kein nichts da. Und das hat man aber dann Schritt für Schritt im Prinzip abgearbeitet. War eigentlich dann zum Endeffekt, wie dann Brand ausgekommen ist oder wir dann als österreichische Kräfte wieder eingerückt sind, war das schon ein Gefühl der Erleichterung irgendwo, weil du bist schon die ganze Zeit unter Strom gestanden. Also das
mir war wichtig, egal wann das nichts passiert, weil wir alles selbst sind. Da hat es keinen Angestellten gegeben, der was mit dir gesagt hat, da ist noch wer, das war mein Geschäft. Die sind alle geflüchtet, kein Betriebsleiter oder irgendeinen Verantwortlichen. Habe ich nie gesehen und habe nicht gewusst, ob da einer da ist. Nicht? Das war am Abend, nicht? Das sind alle davon gerannt, die Angestellten genauso wie die Einkäufer und alles. Nicht?
Und dann eine Überraschung nach der anderen. Ne? Die so Feuerwerkskörper, 30 brennende Pkw, Erdgastank, Ritterburgartiges Einkaufszentrum, ein Flugzeug, also lauter Dinge, das wäre ein Einsatzszenario für sich jeweils.
Das Flugzeug war ja eh auf der Brand abgewandten Seite. Ja. Das, aber trotzdem, halt, du hast ja die Ausbreitung, war ja die Mainz. Wer weiß, wie Styropor brennt und was für Hitze das abgibt und so weiter. Also das war schon. Du hast ja die Ausbreitung in Wahrheit nicht einschätzen können, in was für eine Richtung geht's, Wind oder irgendwas. War nicht das.
Wir haben eigentlich Brand aus nachher gehabt und bin ich mit dem Bezirkskommandant zu einem Innendurchgang und da war wirklich, da hat es nichts mehr gegeben, was du verwenden hättest können. Das war eigentlich alles Schutt und Asche, nicht? Und das war einfach erledigt, nicht? Und ich habe auch einige Male meine eigenen Leute und auch die, was bei mir Artenschutz waren, immer vergattert, bitte schon auf einen Haufen stehen bleiben und alles, weil kenne das vom KAD-Dienst und jetzt das Bereitschaftskommandant New York, aber jetzt hast du einmal 70, 80 Leute oder 60 da mit und geht da keiner an, weil es ja auch Interesse für die Feuerwerke waren. Viele wollten auch natürlich schauen, was ist da wirklich drinnen passiert. Mhm. Ne? Aber das ist meine Eigeninteresse gewesen. Also wir haben das eigentlich gut über die Runden gebracht, dass nichts passiert ist. Mhm. Und ich sage, glaube ich, nur zwei leicht Verletzte
ausgerutscht
irgendwas, Feuerwehrleute gegeben, aber es aber nicht keine, sage jetzt einmal, Blutverletzungen und so, und der ist ausgerutscht, aber es war extrem groß und kalt natürlich, zum Teil frostig, also Eis ist gefroren heraus, das Wasser alles. Ne?
Und wenn was passiert wäre, 2, 3 Rettungssanitäter waren ja auch im Einsatz.
Es hat das Rote Kreuz parallel gerade vom Einsatz ein Großschadensereignis aufbereitet, also die waren da wirklich mit etlichen Rettungstransportwegen gestellt, haben sogar ein Triagezelt aufgebaut gehabt. Es waren 2 Notärzte sogar vor Ort vom Roten Kreuz.
Durch die erste Alarmierung mit den Toten oder den Verletzten ist es ja, auch da hingegangen.
Ist auch das Rote Kreuz mit einem großen Aufgebot alarmiert worden und am Einsatzort aufgetreten, nachdem sie dann herausgestellt hat, dass da eigentlich keine Verletzten zum Betreuen sind, muss man sagen, dankenswerterweise an die Kameraden vom Roten Kreuz, die haben dann für uns ein bisschen Versorgung mit Tee und so weiter aufgebaut, weil die eben die Ausrüstung mitgehabt haben, war dann mehr oder weniger auch für uns als Sicherheit, also wir hätten sofort notärztliche Versorgung für unsere Leute vor Ort gehabt.
Was hat sich verändert in den letzten 20 Jahren? Gibt es Übungen oder Begehungen, wie man das aus Österreich kennt?
Also ich glaube, solche Ereignisse kann man nicht beüben. Eben als KAD, eben, dass ich das über 20 Jahre betreibe, man kann vieles üben, aber sprich heuer Hochwassereinsatz, man kann solche Sachen nicht beüben. Und wann kommt es immer wieder anders oder überraschend? Man kann jetzt einen Schwerpunkt Hochwasser, Schwerpunkt Eis oder Brand oder Sprengung oder egal was. Man ist von nichts eigentlich gefeilt. Und man muss sich auf die Tatsache oder auf diese Situation einstellen. Ist meine Meinung nach oder auch meine Führungsding und in aller Ruhe mal überdenken das Ganze und dann gezielt Befehle geben und das natürlich überblicken. Man kann diesen Einkaufsbrand nicht beüben, weil wo soll man einen großen Einkauf sein, in der Shopping City gibt es Übungen, aber da gibt es Brandabschnitte oder Alarmierung oder aber das war ja damals nicht so. Ne? Das war einfach.
Ja, war total für österreichische Verhältnisse. Wir sind da wirklich mit einer Sache konfrontiert gewesen, die man in der Form keiner kennt hat von uns. Ja. Ich meine, heute, wir haben bei uns in Retz die Holzindustrie, wo wir dann eigentlich angefangen haben, in späterer Zeit mit Großübungen, wo man dann eben Erkenntnisse gehabt hat, okay, heute, wenn ich das heute zum Bekämpfen hätte, hätte ich schon sagen, okay, pass auf, Einsatzabschnitt Nord, Süd, Ost waren erforderlich, Einsatzabschnitt Löschwasserversorgung, dort entsprechend die Leute hinsetzen, Führungskräfte wiederum und das mit Einsatzabschnitten abzuarbeiten, aber das war mir damals, war durch das Ereignis, waren wir da eigentlich, ich will nicht sagen, überfordert, aber schwerstens gefordert.
Und ein anderes Einsatzgebiet, das war halt im Ausland, das war halt nicht österreichisch, was du sagen kannst, wo ist was. Und wir sind ja nicht tagtäglich dort und haben geschaut, wie schaut das Gebäude aus. Ne?
Ja, wie gesagt, ich habe das Objekt das erste Mal gesehen, wie dort bei dem Einsatz war. Also es war null Objektkenntnis, null von der Umgebung und das war natürlich dann auch noch ein zusätzliches Handicap. Nicht? Weil ich habe auch kein Bild gehabt, wie das da drin ausschaut. Nicht? Und da war ich eigentlich in Wolfgang dann auch sehr dankbar, dass die innen erkundet haben mit den Atemschutzgeräten. Und wie wir das halt dann ausschließen haben können, dass da keine Personen mehr in Gefahr sind oder nichts am Retten und nichts am Bergen ist. Und wir haben sich rein und nur mehr auf die Brandbekämpfung konzentrieren können. Das war dann ja schon Erleichterung. Also man hat dann schon Schritt für Schritt gemerkt, dass unser Einsatz Wirkung zeigt. Und dass das auch zum Erfolg führen wird. Aber am Anfang, die erste Phase, war echt spannend.
Also ein Tag für die Feuerwehrgeschichte im Bezirk Hollabrunn in Niederösterreich, aber auch darüber hinaus. Christian Lehninger und Wolfgang Brunthaler, vielen, vielen Dank für diesen historischen Rückblick. Dankeschön.
Danke auch für das Gespräch.
Ja, bitte gerne. Und ist natürlich immer wieder auch interessant, sowas aus der Geschichte wieder aufzuarbeiten. Danke für das Gespräch auch von meiner Seite.
Vielen Dank auch an euch, dass ihr bei dieser Folge dabei wart. So weit in die Vergangenheit haben wir überhaupt noch nie geschaut. Also teilt die Folge sehr gerne, vielleicht dieses Mal sogar extra mit Leuten aus einem Jahrgang über euch. Klickt ganz einfach auf das Teilen-Icon oder kopiert euch die URL aus dem Browser, dann ganz einfach per WhatsApp verschicken. Und wenn ihr hier durch diese Folge vielleicht ganz neu hier gelandet seid, abonniert gerne unseren E-Mail-Newsletter unter blaulichthelden.at/newsletter. Ihr bekommt die neuen Folgen dann ganz einfach immer per E-Mail geschickt. Damit bis zum nächsten Mal hier beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Ciao, Servus und gut wehr! Und wie schauen wir aus? Wir werden ja nicht nachalarmieren müssen, oder? blaulichthelden.at/podcastaward. Bringen wir Blaulichthelden ganz nach vorne beim Ö3 Podcast Award.